Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir reden heute über ein Produktthema, das mich schon seit sehr langer Zeit beschäftigt und in das wir auch sehr, sehr viel Lobbyarbeit investiert haben, nämlich über den LTIF. Wir hatten ja mit dem LTIF 1 einen Rohrkrepierer am Start. Das war ein überreguliertes Produkt. Die EU-Kommission sagte immer, naja, das läge nicht an ihr, sondern da seien dann die Mitgliedstaaten schuld gewesen. Die hätten dann in den Verhandlungen noch dieses und jenes Feature eingebracht. Wie dem auch sei, wer auch immer dafür verantwortlich war, es war ein Rohrkrepierer und es lief nicht. Dann haben wir gefordert, dass LTIF reformiert wird. Und da war dann plötzlich die EU-Kommission sehr willig und bereit mitzuarbeiten und hat, wie ich finde, ein wirklich hervorragendes Regelwerk geschaffen, das erstaunlich liberal ist. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass mittlerweile Investitionen in Infrastruktur politisch heiß erwünscht sind. Und dann gab es die LTIF-2-Verordnung, die seit Anfang letzten Jahres, also seit Januar 2024, in Kraft ist. Nun stellt sich die Frage, wie hat sich in den anderthalb Jahren, die mittlerweile vergangen sind, der LTIF-Markt entwickelt? Wo hakt es noch? Was läuft besonders gut? Und ich freue mich, dass ich jetzt einen absoluten LTIF-Experten bei mir sitzen habe, nämlich Michael Wedel. Grüß dich, Michael.
Hallo, Thomas.
Ich darf dich ganz kurz vorstellen. Wir duzen uns, weil wir 8 Jahre gemeinsam bei der DWS waren. Aus dieser Zeit kennen wir uns noch. Das waren die Nullerjahre. Du warst anschließend bei Threadneedle und heute bist du verantwortlich für Wholesale-Kunden, insbesondere auch mit Blick auf LTIFs bei der Fonds Depot Bank, die Teil von FNZ Bank geworden ist letztes Jahr.
Genau, so ist das.
Also du hast mit den LTIFs wirklich direkt zu tun und du hast vor allem auch im Bereich Abwicklung und Verwahrung mit diesem Produkt zu tun. Und ich höre ja immer wieder, naja, es ist ja bei den Rückgaben nichts standardisiert. Man kann ja da alle möglichen Liquiditätsmanagement-Instrumente einsetzen. Das unterscheidet sich anders als beispielsweise bei den offenen Immobilienfonds, wo es eine gesetzliche Kündigungsfrist von einem Jahr gibt, die für alle gilt und für alle gleich ist. Das ist so nicht bei den LTIFs, da kann man unterschiedliche Rückgaben vorsehen und deswegen sei es natürlich auch deutlich schwieriger, das Ganze im Vertrieb zu platzieren. Aber lass uns mal mit ein paar Zahlen beginnen. Ich sagte schon, LTIF 1 lief nicht so doll, LTIF 2, wie schaut es jetzt insgesamt aus? Wir haben hier Zahlen von Scope und die beziehen sich auf die gesamte EU. Und die sagen, dass es EU-weit im Jahr 2024 55 neue LTIFs gibt. Also es wurden in einem Jahr 55 LTIFs aufgelegt. Das ist natürlich deutlich mehr als damals lief bei dem LTIF 1, der eigentlich nur aufgrund einer steuerlichen Förderung in Italien ganz gut lief und in Frankreich noch ein bisschen. Insgesamt sind heute 150 LTIFs registriert, allerdings nur 62 im aktiven Vertrieb. Das Neugeschäft sieht folgendermaßen aus, dass wir im Jahr 2024 Bruttozuflüsse von 4,4 Milliarden Euro hatten. Nettozahlen haben wir nicht, aber es ist davon auszugehen, dass bei einem so jungen Produkt die Abflüsse sich sehr in Grenzen halten, sodass also die Bruttozuflüsse von 4,4 Milliarden wahrscheinlich Nettozuflüsse von 4,3 bedeuten. Also ich gehe davon aus, dass die Zahlen nicht weit auseinander liegen dürften und das Marktvolumen liegt auf 21 Milliarden Euro. Das sind also die aufaddierten Zuflüsse, also auch da wieder ein bisschen Puffer abgezogen durch mögliche Abflüsse, aber wir kommen dann ungefähr auf 20 Milliarden Euro. Das heißt, da hat sich 2024 schon deutlich was getan. Allein in Deutschland war das neue Geschäft 1 Milliarde. Daran kann man erkennen, dass Deutschland ein wichtiger Markt innerhalb der EU ist, also knapp ein Viertel. Und das Marktvolumen hierzulande beziffert sich auf 2,8 Milliarden Euro. Muss man allerdings sagen, die Hälfte davon ist im Klimawest der Commerzbank. Dieser Fonds von der Commerzreal ist, glaube ich, auch der einzige deutsche LTIF. Alle anderen sind Luxemburger LTIFs. So viel zu den Zahlen, zur Einleitung, damit wir wissen, worüber wir sprechen. Kommen wir nochmal zurück auf die LTIF-Verordnung und was damals so los war. Also ganz große Begeisterung. Jeder wollte einen LTIF auflegen und 55 neue Produkte sind auf den Start gekommen. Im ersten Halbjahr diesen Jahres, also 25 sind es schon 40. Wir sehen also, dass sich das Tempo deutlich beschleunigt hat. Was waren, wenn du dir das jetzt mal anschaust, diese letzten anderthalb Jahre, die Anlaufschwierigkeiten? Warum ging es dann doch ein bisschen zäher los?
Ich würde zum einen sagen, dass aufgrund der Abwicklungsthematik, ich kann den Fonds ja nicht täglich handeln, also kaufen und verkaufen, sich im Beratungsmarkt da erst einmal, ich will nicht sagen eine gewisse Skepsis, aber eine gewisse, wie soll ich sagen, ein gewisser Aufklärungsbedarf da war. Also wie sind die Produkte überhaupt beschaffen? Wie unterscheiden sie sich zum Beispiel zu den täglich verfügbaren und handelbaren UCITS-Fonds? Das ist sicher das eine, was eine Thematik war. Ich muss durch eine sogenannte Angemessenheitsprüfung hindurch, was auch im Beratungsansatz, auch was das Thema Software anbetrifft, also viele arbeiten ja mit einer Beratungssoftware, Anpassungsbedarf nach sich gezogen hat. Und was bei den Anlaufschwierigkeiten meines Erachtens auch wichtig ist, viele, und es ist bis heute oft noch so, sehen noch den Mehrwert nicht so richtig klar. Also im Sinne von, was habe ich davon, wenn ich LTIF meinem Kunden in der Allokation mit ins Depot lege?
Liegt doch auf der Hand für mich. Risikodiversifikation. Der LTIF kann sehr breit diversifiziert sein. Ich kann zum einen OGAVs in dem LTIF haben, ich kann aber auch reale Assets drin haben, ich kann Private Equity Fonds, Infrastruktur haben, ist doch ein sehr breit gestreutes Produkt. Das ist doch eigentlich ideal zur Risikodiversifikation.
Der Fondsmarkt ist meines Erachtens in Deutschland ein klassischer Verkäufermarkt. Soll heißen, man muss erstmal den Berater, Vermittler erreichen, bevor er den Endkunden erreicht. Und da hapert es meines Erachtens auch so ein bisschen am Thema Leistungsbilanz. Denn die LTIFs, anders als klassische Fonds, wenn sie 5 oder 10 Jahre Track Record haben, müssen erstmal beweisen, dass das, was sie vorgeben oder versprechen, da noch einhalten. Da kommt dann eine gewisse Skepsis
Klar.
ins Spiel.
Es ist ein ungeschriebenes Blatt, ein junges Produkt ohne Vergangenheit.
Und die klassischen Fonds, sei es mal jetzt abgesehen von Themenfonds, die ja immer mal wieder ein neues Thema platziert wird oder aufgelegt wird im Rahmen eines Fonds, das ist vielleicht nochmal was anderes, aber diesen Vorteil, den erkennen viele noch nicht, wie du schon gesagt hast, ich investiere in Infrastruktur, ich investiere damit auch in die Weiterentwicklung, den Fortschritt, das sind so Dinge, das ist ja auch der Grund, warum die LTIF-Verordnung ja novelliert wurde, weil man genau mehr Kapital ja in den Fortschritt, auch in die Investitionen in diese notwendigen Projekte bringen wollte.
Wer ist denn der Endkunde? Wer eignet sich denn als Endkunde für den LTIF? Also du sagst ja, die Fondsgesellschaften müssen ihre Vertriebspartner noch besser überzeugen, um LTIFs an den Mann zu bringen. Jetzt frage ich mich, wer ist denn der Endkunde des Vertriebspartners? Sind es Private Banking Kunden? Ist es ein Retail-Produkt?
Das ist schwer zu beantworten, aber wenn man mal schaut, wo so ein bisschen die Story herkommt im Sinne von jetzt investieren wie Institutionelle, deswegen hat man ja auch den LTIF gemacht, um eine Hülle, ein Vehikel zur Verfügung zu stellen, damit eben nicht nur die Großkunden oder Family Offices in so ein Produkt oder in solche Assets investieren können, würde ich schon sagen, dass es so ist, dass eher immer noch liquide, aber größere Kunden der typische Endkunde ist. Aber man muss auch sagen, und das merken wir bei unseren Kunden, dass durchaus auch der LTIF, mal als ein Fonds bezeichnet, in einer Gesamtallokation jetzt auch dort, wo es auch wirklich funktioniert, mit 10% allokiert wird, also auch bei kleineren Kunden. Daher die Antwort auf deine Frage, man kann es nicht so eindeutig sagen. Eine gewisse Liquidität sollte der Kunde ja schon haben, weil, wie der Name LTIF auch sagt, Long-Term Investment Fund, es etwas ist, was ich dann auch erstmal im Depot behalten werde.
Ja, aber ihr habt einen guten Marktüberblick. Die Fonds-Depot-Bank ist ja einer der Marktführer im Bereich LTIF. Also ihr habt schon einen ganz guten Einblick in auch die Kundenstruktur letzten Endes. Und du hast recht, die Vertriebshindernisse, die es gegeben hat zum Schutz des Anlegers, wurden von LTIF 1 auf LTIF 2 beseitigt. Da gab es ja mal die Vertriebsvorgabe, dass maximal 10% des Finanzvermögens eines Kundens in einen LTIF investiert werden dürfen. All diese Sachen sind ja weggefallen. Also man sieht schon das Bestreben des Gesetzgebers, das Produkt mehr Richtung Retail zu bewegen. Aber auf der anderen Seite sprechen eben die Argumente, die du genannt hast, doch dann auch wieder dafür, dass es vielleicht nicht wirklich im klassischen Retail-Geschäft so breit verkauft werden kann, wie jetzt beispielsweise für etwas wohlhabendere Kunden.
Es hängt ein bisschen von der Beschaffenheit und von der, sagen wir mal, Sub-Asset-Klasse zusammen. Soll heißen, je nachdem, was ich für ein Produkt habe, beispielsweise ein klassischer Private Equity ELTIF, den haben wir in der Vergangenheit schon immer sehr stark auch noch als geschlossenen ELTIF gesehen, wo ich dann auch wirklich 7-8 Jahre investiert bleibe. Das hat sich auch ein wenig geändert und je liquider auch die darunterliegende Asset-Klasse ist, wie beispielsweise Private Debt, je liquider wird auch der ELTIF und je mehr Kunden sind auch die typischen Zielkunden für so ein Produkt.
Da sprichst du einen interessanten Punkt an. Was sind denn eigentlich die Asset-Klassen, die bevorzugten Asset-Klassen der jetzt aufgelegten ELTIFs?
Auf der Sub-Asset-Klasse würde ich jetzt mal sagen, ist es Infrastruktur, ist es Private Equity, ist es Private Debt und was immer mehr Einzug hält, sind die Multi-Asset-ELTIFs, wo ich dann wie ähnlich wie im Mischfondsbereich dann sage, ich muss mich nicht entscheiden für Anleihen oder Aktien oder eben für eine Anlageklasse, sondern eine Multi-Asset übernimmt dann der Asset-Manager die richtige Auswahl der Asset-Klassen, der Sub-Asset-Klassen und natürlich dann auch der Ziel-Investments. Also man kann sagen, das sind die drei einzelnen Asset-Klassen und darüber liegt jetzt auch eben schon immer mehr das Angebot zum Multi-Asset.
Da sieht man, wie flexibel der ELTIF, was die Anlage angeht, ist. Man kann wirklich in unglaublich unterschiedliche Vermögensgegenstände investieren und auch bei den Rückgabemodalitäten gibt es ja weitgehende Freiheiten. Also das ist ein sehr liberales Produkt. Und auf der anderen Seite führen diese Freiheiten dazu, dass es keinen Standard gibt. Dieser fehlende Standard ist jetzt wiederum so eine Art Vertriebshindernis geworden. Das ist ein bisschen paradox, die ganze Situation, oder?
Sie ist nicht nur paradox, sondern sie ist vor allem auch komplex, weil selbst wir, die ja die ELTIFs listen müssen, damit man sie vertreiben kann, stellen fest, dass man sich jeden ELTIF genau ansehen muss. Wie sind die Modalitäten? Und das dann auch noch zum Kunden oder erstmal zum Berater zu transportieren. Wie ist welcher ELTIF beschaffen? Das ist sicherlich die Herausforderung des jeweiligen Anbieters, also ELTIF-Anbieters. Und das ist nicht so einfach. Ja, es gibt unterschiedliche Zeichnungsfristen. Die meisten sind monatlich. Es gibt welche, die sind quartalsweise. Es gibt unterschiedliche Rückgabemodalitäten. Du spielst zwar immer auf die Rückgabemodalitäten an, aber schon beim Kauf merke ich immer wieder, auch aufgrund der Rückfragen unserer Kunden, wie komplex das Thema ist. Also das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn ein ELTIF beraten wird und der Kunde unterschreibt den Kauf, kann es sehr lange dauern, bis der ELTIF dann auch wirklich in seinem Depot abgebildet ist.
Ein Kollege von dir von einer anderen Plattform hat mir neulich gesagt, dass er sehr bedauert, dass die Fondsgesellschaften mit einem fertig konzeptionierten ELTIF dann zu ihm kommen und dann erst die wahren Probleme mit ihm zu besprechen sind. Und er würde sich wünschen, die Fondsgesellschaften würden ein bisschen früher in den Dialog mit der Plattform eintreten, um solche Probleme auszuräumen.
Da sprichst du einen guten Punkt an. Wir haben in den letzten 12 Monaten manchmal eher die Rolle des Consultant übernommen.
Ah ja.
Als unsere eigentliche Rolle, weil viele ELTIF oder zukünftige ELTIF-Anbieter an uns herangetreten sind, gesagt haben, wir planen einen ELTIF und dann ist es auch wirklich gut, dass man schon im Gespräch war, weil dann, ich sag's jetzt mal hart gesagt, ist es dann auch nicht zu spät, weil hier werden schon auch zumindest auf uns bezogen Fehler gemacht, was eben die Ausgestaltung anbetrifft.
Ja.
Die ist schon, die kommt eher aus dem Private Markets Bereich und das ist ja auch etwas, wo man sagen muss, die ELTIF-Anbieter sind ja kein homogenes Feld. Es sind Anbieter klassischer Couleur oder zumindest wie wir sie eben in Deutschland kennen, die eine sehr große Expertise haben, aber JP Morgan beispielsweise kennen wir hier eher so als klassischen Asset Manager, die aber eine sehr gute Expertise in anderen Bereichen haben, aber es gibt eben auch viele andere klassische Private Markets Anbieter, die man vom Namen vielleicht gehört hat, die jetzt in den deutschen Markt wollen und ihre Hausaufgaben oft noch machen müssen.
Das Produkt ist komplex. Man fordert daher auch eine spezielle Beratung, auch eine spezielle Schulung der Berater. Gibt es neben den Herausforderungen, die aufgrund der Komplexität der Rückgaben entstehen und auch der Vielfalt unterschiedlicher Assets, du hast ja schon Privatmarkt angesprochen, gibt es darüber hinaus noch weitere Hindernisse wie spezielle Dokumentation oder spezielles Reporting? Müssen da noch bestimmte Dinge im Vertrieb erledigt werden?
Das ist aber relativ schlank. Also ich hatte vorhin schon gesagt, es muss eine Angemessenheitsprüfung beim Kunden vorgenommen werden. Aber das ist jetzt nichts, was in anderen Produkten nicht auch schon erforderlich ist. Insofern ist es für mich nicht besonders komplex. Man muss sich einfach nur mal damit beschäftigen. Und das Reporting ist auch nicht so unterschiedlich. Man muss eben wissen, es gibt in der Regel nur einen monatlichen Fondspreis. Also der ändert sich dann auch nicht während des Monats. Wie gesagt, es gibt eine Ausnahme, der täglich verfügbar ist und damit natürlich auch dann täglich einen Preis kalkuliert, aber in der Regel monatlich. Und das Reporting, mehr bezogen auf Leistungsbilanz, ist noch ausbaufähig, weil es ist ja genau das, was die Kunden und auch die Berater sehen wollen. Wie hat sich denn mein LTIF jetzt seit Investition geschlagen und was macht er? Und das ist ja das Spannende, muss ich sagen. Da kommt die Vertriebsseele bei mir hoch. Ich investiere in Projekte oder in Unternehmen, zu denen man sonst keinen Zugang hat. Das ist für mich ja das vertriebliche Argument schlechthin.
In der Tat, gerade was eben das Thema Private Equity angeht oder auch Infrastruktur, ist es tatsächlich ein wunderbarer Zugang zu solchen Investments, was ja im Übrigen jetzt auch aus Sicht der Private Equity Branche den LTIF interessant macht, weil die über den LTIF zum ersten Mal wirklich Zugang zu Privatkunden haben. Also für die, wenn man sich jetzt mal die Perspektiven umdreht, für die ist es natürlich auch eine interessante Möglichkeit, neue Kundengruppen zu erschließen. Lass uns mal weggehen von der Beratung und den Kunden wieder hin zu den Plattformen. Also das Onboarding ist die große Herausforderung aus Sicht einer Plattform. Warum bieten nicht alle Plattformen diese Dienstleistung für LTIFs an? Woran scheitern da einige? Was ist das Kernproblem aus Sicht der Plattform?
Ich weiß nicht, ob sie daran scheitern oder ob sie kein Vertrauen haben, dass das Produkt LTIF auch ein Erfolg wird, weil damit geht ja auch einher Investitionen in Abwicklung. Man muss ja auch sagen, bei uns ging es ja nicht Anfang 24 los, sondern viel früher, weil wir uns gesagt haben, okay, mit der neuen Regulatorik ist das für uns ein spannendes Feld. Also es ist schon eine zeitliche und eine finanzielle Investition, die man tätigen muss, ohne zu wissen, was kommt dabei raus. Und rauskommt heißt ja am Ende, will ich Depots und Umsatz oder Bestände generieren, sowohl für den Berater oder Vermittler, aber natürlich auch für die jeweilige Plattform. Und ob das jetzt das Hindernis ist für andere Plattformen, das kann ich leider nicht so richtig beantworten. Wir haben uns aber dazu entschieden und sind bisher auch wirklich zufrieden.
Noch sind die Unterschiede zwischen den einzelnen LTIFs sehr, sehr groß, insbesondere eben Thema Rücknahme. Glaubst du, da wird sich dann irgendwann mal mit Blick in die mittlere bis ferne Zukunft so eine Art Standard etablieren? Du hast schon gesagt, es sind jetzt schon die meisten monatlich zurückgebar. Könntest du dir vorstellen, dass das dann das Modell wird? Oder glaubst du, es wird weiterhin zu bunt bleiben?
Es ist wünschenswert, wenn ich mir aber wieder eben die Asset-Klassen anschaue, die natürlich auch eine andere Liquiditätsanforderungen haben. Also ich sage jetzt mal Private Equity, wie vorhin schon gesagt, da ist die Liquidität einfach schwierig und enger als beispielsweise im Private Debt Bereich, wo ich ja immer wieder dann auch fällige Anleihen oder zurückbekomme. Insofern wünschte ich mir einen Standard. So richtig glauben mag ich da noch nicht dran. Das wird sich zeigen. Den Standard am besten abbilden könnten dann sicherlich Multi-Assets. LTIFs, warum? Weil sie haben das alles sozusagen in einem Mantel und können natürlich dann damit auch in irgendeiner Form auch Dinge harmonisieren, was ein LTIF in einer Asset-Klasse vielleicht nicht so darstellen kann.
Letzte Frage, die Frage in die Zukunft. Wagen wir mal einen Blick in die Zukunft. Ich frage dich jetzt, wie siehst du den LTIF-Markt in 2-3 Jahren?
Deutlich erwachsener als heute, was auch das Thema Education anbetrifft. Education ist ja ein gutes Stichwort. Da helfen uns ja auch andere, dieses Thema, warum in LTIFs investieren, was ist der Mehrwert, hoffähiger zu machen. Und wir bekommen auch ja immer mehr Nachfragen, sei es auf Messen oder auch von anderen Vertriebspartnern, die wollen mit LTIF starten. Und es ist immer noch ein kleines Pflänzlein, um es mal so zu sagen. Ich bin aber sehr optimistisch, was die Zukunft angeht, ob es den Optimismus der Anbieter trifft, die sicherlich alle mit großen Hoffnungen in den Markt gehen, kann ich nicht beurteilen. Das hängt dann eben auch von der Leistung ab, die sie zeigen können. Also Thema Performance.
wird es dann auch selbstverständlicher im Bereich Banksysteme und Plattform und Abwicklung sein, LTIFs zu vertreiben und abzuwickeln? Ich denke schon, da wird dann auch so eine gewisse Routine einkehren in den nächsten Jahren. Ist ja alles noch neu.
Das Wort selbstverständlich würde ich vielleicht streichen. Jeder muss natürlich selbst entscheiden, tätige ich die Investition oder komme ich nicht daran vorbei? Aber es wird immer mehr geben, die sich dem Thema öffnen, also auch gerade in dem Bereich Banksysteme oder Abwicklungsplattform, da bin ich mir sehr sicher.
Ja, geschäftspolitisch ist der LTIF ja doch sehr interessant. Also wir haben auf der einen Seite die ETFs, die immer stärker wachsen, wo wir heute schon einen Marktanteil im Bestand, also ich rede von 1500 Milliarden Euro Volumen in Publikumsfonds nach BVI-Statistik. Wir haben heute schon über ein Drittel, also über 500 Milliarden passiv. Also das wächst rasant, ist natürlich niedermarschig. Auf der anderen Seite haben wir aber den LTIF, ein Produkt mit illiquiden Assets, mit Privatmarkt-Assets und all diesen Dingen, die natürlich auch eine viel, viel andere, deutlich höhere Marge haben. Also insofern macht es als Produktmix anbieterseitig natürlich extrem viel Sinn. Hoffen wir nur, dass die Nachfrage beim Kunden dann genauso hoch ist wie die Sinnhaftigkeit aus Sicht der Anbieter. Ich danke dir, lieber Michael, das war sehr interessant. Hoffentlich ein Zukunftsmarkt. Ich bin persönlich eigentlich ganz optimistisch, dass der LTIF noch weiter wachsen wird. Ihnen, liebe Zuhörer, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.